Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute sind wir in einer Predigtreihe über 1. und 2. Könige bei dem Titel hier Gottes Gericht an Ahab angekommen. Und das ist ja vielleicht einer der blutigsten Abschnitte, die wir hier in diesem ganzen Zusammenhang haben. Denn Gott hält eben Gericht über Könige seines Volkes, über deren Frauen und Kinder, sowie über die Götzendiener, die Baalspriester. Und um das Gericht zu vollstrecken, da hat er sich den Jehu auserwählt. Jehu war Hauptmann der Armee in Israel und er hatte wohl außergewöhnliche militärische Fähigkeiten. Aber wir sehen auch, dass der Jehu sich eben nicht mit allen Entscheidungen als vorzüglicher Diener Gottes hervortut. Dieser Kreuzzug, den Jehu antritt, der ist ziemlich grausam, der ist überhaupt nicht schön zu lesen. Und ich denke, gerade in diesen Tagen prasseln so viele Nachrichten über grausame Kriege auf uns ein. Wenn wir an die Ukraine denken, wenn wir an den Blutrausch der Hamas-Terroristen in Israel denken und auch wenn wir an die Antwort Israels dazu denken im Gazastreifen. Und wir haben auch Grausamkeiten einzelner Menschen, die mit Hinweis auf ihren Glauben im Namen des Islam Menschen töten. Denken wir an diesen tunesischen Terroristen, der in Belgien zwei schwedische Fußballfans getötet hat, weil in Schweden Menschen den Koran öffentlich verbrennen. Solche Nachrichten begegnen uns täglich. Und jetzt hören wir uns hier auch noch so eine blutrünstige Geschichte aus dem Alten Testament an und sehen, wie jemand Könige und alle ihre Nachkommen und Hunderte von Baalspriestern tötet. Können wir uns diese Geschichte nicht sparen und diesen Abschnitt in der Predigtreihe einfach überspringen? Oder gibt es hier einen Unterschied? Gibt es eine Relevanz, die dieser Rachefeldzug für uns heute hat? Können wir mit diesem Thema Menschen fürs Evangelium gewinnen? Dient dieser blutrünstige Feldzug der Ehre Gottes? Ich glaube, wir können dazu drei Antworten finden. Und die erste Antwort und vielleicht die wichtigste ist, wir sollten die ganze Bibel predigen. Und wir sollten Gott bitten, uns durch seinen Heiligen Geist die Relevanz des Wortes Gottes für unser Leben finden zu lassen, auch in Geschichten wie dieser. Gott baut seine Kirche durch sein Wort. Und dieser Abschnitt gehört ebenfalls zu seinem Wort. Und Gott ist hier sogar sehr aktiv in diesem Abschnitt. Und sein Wort kann hart sein, so wie hier, aber wenn wir zu seiner Gemeinde gehören, dann müssen wir uns auch alles anhören, was er zu sagen hat. Zweiten Grund hätte ich, die Menschen kehren der Kirche, dem Christentum, den Rücken in unserem Land. Und dafür gibt es vermutlich viele Gründe, aber ein wichtiger Grund ist vermutlich, dass einfach nicht klar ist, welche Relevanz Gottes Wort für uns hat im täglichen Leben. Die Qualität der Botschaft des Christentums geht verloren. Wenn Christus einfach auf Liebe reduziert wird, wenn Gottes Wort, so wie es in der Bibel aufgeschrieben ist, als Märchen erzählt und seine Offenbarung in Frage gestellt wird, ja, dann müssen wir uns nicht wundern. Aber gerade eben in den Abschnitten wie heute, da lernen wir viel über Gottes Charakter und wir sehen, wie sehr Gott es hasst, wenn sich Menschen von ihm abwenden und wenn andere Menschen verführen dazu. Und wir wissen auch, wir sehen auch in diesem Abschnitt, Gottes Gericht ist real. Und wie relevant diese Realität Gottes ist, das lernen wir eben in diesen Texten. Und dann haben wir noch einen Argument, warum wir uns auch dieser Geschichte widmen. Wir haben die Auseinandersetzung mit, ich sag's mal, militanten Atheisten. die Gott als moralisches Monster darstellen. Sie setzen Gottes Gericht, so wie wir es eben in diesem Abschnitt lesen, mit dem islamischen Dschihad gleich. Und um in solchen Gesprächen argumentieren zu können, müssen wir diese Geschichten und ihre Bedeutung kennen. Vermutlich gibt es noch einige andere Gründe, warum wir uns mit diesem Abschnitt befassen sollten. Aber wir wollen jetzt einsteigen. Und ja, der Abschnitt ist überschrieben, das Gericht Gottes an Ahab und ist auch das Gericht Gottes an Ahab ist auch heute noch relevant. Das ist 2. Könige 9, Kapitel 9 und 10. Zuerst möchte ich jetzt das Kapitel 9 kurz zusammenfassen und ja, ich schlage vor, ihr habt alle eine Bibel vor euch, weil ich werde jetzt eben nicht 2 Kapitel jetzt in eins vorlesen, sondern wir werden eben immer wieder stückweise die Bibelabschnitte lesen und da macht es Sinn, wenn ihr das vor euch liegen habt. Wenn ihr keine dabei habt, wir haben da vorne noch vielleicht welche im Regal und dann könnt ihr euch davon noch eine nehmen. So, wir lesen zuerst 2. Könige, wir springen schon direkt in den Vers 5. Jehu wird durch einen Schüler von Elisa, der ein berufener Prophet war, zum König gesalbt. Jetzt kommt dieser Schüler von Elisa zu Jehu, 2. Könige 9, Vers 5. Und als er hineinkam, siehe, da saßen die Hauptleute des Heeres beisammen und er sprach, ein Wort habe ich an dich, o Hauptmann. Und Jehu sprach, an welchen von uns allen? Er sprach, an dich, o Hauptmann. Da stand Jehu auf und ging in das Haus hinein. Er aber goss das Öl auf sein Haupt und sprach zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über das Volk des Herrn, über Israel. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen. So will ich das Blut der Propheten meiner Knechte und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen. Ja, das ganze Haus Ahabs soll umkommen. Und ich will von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, sowohl Mündige als auch Unmündige in Israel. Und ich will das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Achias. Und die Hunde sollen Isabel fressen auf dem Acker von Jezreel, und niemand soll sie begraben. Damit hatte also Jehu seinen Auftrag bekommen, und zwar von höchster Stelle. Gott hält Gericht, aber eben nicht wahllos, sondern bestraft die Anführer. Seinem Volk gibt er immer wieder Gnade und Gelegenheit zur Umkehr von falschen Wegen. Gott ist gnädig mit seinem Volk. Und hier sehen wir die Gnade Gottes. Denn sind wir nicht auch Götzendiener? Sind wir nicht auch Sünder? Und finden wir Gnade? Und wir finden Gnade, weil Jesus Christus die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen hat und für uns bezahlt hat. So ist es eben im Christentum. Wenn wir jetzt andererseits eben nochmal oben mit im Vergleich zum islamischen Dschihad schauen, das, was wir da gesehen haben, da sind Menschen wahllos getötet, wie wir es Anfang des Monats gesehen haben. Es gibt keine Gnade. Und getötet wird für einen Götzen, der keine biblische Grundlage hat. So sehen wir also, warum dieser Abschnitt der Geschichte Israels für uns relevant ist. Aber wir müssen eben doch feststellen, dass es bei der Betrachtung der Geschehnisse mehrere Unterschiede zur heutigen Zeit gibt. Da kommen wir zum ersten Predigtpunkt. Der Unterschied zur heutigen Zeit ist einmal die Stellung des Volkes Gottes und als zweites die Art der Offenbarung Gottes. Bei der Stellung des Volkes Gottes, da sehen wir zwischen Israel und den Völkern, da gibt es Unterschiede. Was in Israel geschah, war in vielerlei Hinsicht einzigartig. Israel war ein auserwähltes Volk. Die ganze damalige Welt wusste, dass Gott seinen Namen mit diesem Volk verbunden hatte. Die ganze Welt kannte die Geschichte von Israel. Sie wusste um den Auszug von Abraham nach Kanaan und die Zusagen Gottes an ihn. Sie wusste von der Gefangenschaft von Israel in Ägypten und wie das Volk durch Gottes Handeln befreit wurde. Sie wusste, wie das Volk durch die Wüste wieder in das gelobte Land gezogen ist und es eroberte. Und wie die Könige David und Salomo das Volk zu großem Reichtum brachten. Das Volk Israel, das war etwas Besonderes. Denn es war mit dem Namen und dem Ruf Gottes eng verbunden. Und viele Feinde wurden aus dem Land vertrieben. Aber dies geschah in erster Linie, um Gottes Volk vor Götzenanbetung zu bewahren und den Messias in diesem Volk auf die Welt kommen zu lassen, damit alle Völker gerettet werden. Und wenn wir das mit unserer Situation heute, wir sind Gottes Volk, wenn wir das vergleichen, dann sehen wir, dass es da eben einen wesentlichen Unterschied gibt. Wir können keine Menschen aus unserem Land vertreiben, die nicht an Jesus Christus glauben. Wir sind aufgerufen, die Menschen anderer Länder zu lieben. Israel hat also eine einzigartige und Israel hat eine einzigartige, spezifische und eben begrenzte Berufung im Alten Testament. Da gibt es also Kontinuität und Diskontinuität zwischen den Testamenten. Die Kontinuität ist das Kommen des Erlösers Jesus Christus und die Diskontinuität ist eben, wir können diese territorialen Rechte, die das Volk Gottes im Alten Testament hatte, können wir für uns Christen heute nicht in Anspruch nehmen. Wir sind losgelöst von diesen territorialen Fragen. Das heißt, wir dürfen den Auftrag, den Jehu bekommen hat, nicht in irgendeiner Weise für uns als Christen in Anspruch nehmen. Wir werden keinen Auftrag bekommen, die Regierung unseres Landes irgendwie gewaltsam niederzumetzeln oder sonst irgendetwas. Das ist für uns Christen nicht möglich. Das ist also beim Volk Israel etwas anderes gewesen. Da ging es eben darum, Gott hat Israel dieses Land gegeben. Sein Name war damit verbunden, dass Israel in diesem Land war. Und insofern war es für ihn auch wichtig, dass eben in diesem Land die rechte Ordnung herrschte. Der zweite Unterschied ist die Offenbarung Gottes. Wir unterscheiden also zwischen einer allgemeinen und einer besonderen Offenbarung Gottes und dem Selbstbetrug. Die allgemeine Offenbarung Gottes, die sehen wir eben in der Schöpfung. Da erkennen wir, dass es einen Schöpfer geben muss, denn all das, was wir um uns herum sehen, das kann unmöglich von allein entstanden sein. Angefangen vom kleinsten oder einfachsten Lebewesen bis hin zum Menschen. In Römer 1 heißt es dazu, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Es kann niemand sagen, er kennt Gott nicht, denn Gott ist in der Schöpfung zu erkennen. Und dann haben wir noch die besondere Offenbarung Gottes. Und das ist das, was Gott gesagt hat. Und das ist das, was er den Menschen in seinem Wort offenbart. Römer 1, Vers 16, da sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der da glaubt. Zuerst für den Juden und dann für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist die Schrift, die Bibel, die uns das Evangelium aufschließt. Das Evangelium können wir nicht in der Schöpfung direkt erkennen. Das Evangelium, Gottes Plan mit den Menschen, das sehen wir eben in seiner besonderen Offenbarung, die er uns in der Bibel bereithält. In diesen beiden Varianten offenbart sich Gott. Und doch gibt es viele Menschen, die sagen, dass Gott ihnen dies und das befohlen hat. Dass Gott ihnen befohlen hat, zu töten und zu erobern. Aber das ist Selbstbetrug. Denn ein solcher Befehl stünde im Widerspruch mit der allgemeinen und besonderen Offenbarung Gottes. Es gab nur wenige Männer, die Werkzeuge für Gottes Gericht waren Und das waren Männer wie Mose, wie Josua, Elia und eben auch Jehu, den wir uns heute anschauen. Und jetzt, heute, warten wir auch auf ein Gericht, auf das ultimative Gericht Gottes. Und das wird durch Jesus Christus geschehen und durch niemand anderen. Wenn heute jemand sagt, er tötet im Namen Gottes, dann dürfen wir ihm nicht glauben. Ein solcher Mensch täuscht sich, auch wenn er glaubt, richtig zu liegen. Solche Menschen glauben, Gott sei auf ihrer Seite, wenn sie einen Weg der Gewalt beschreiten, aber das stimmt nicht. Das Schwert der Gewalt hat Gott den Obrigkeiten gegeben, damit diese Recht und Ordnung in ihren Ländern halten. Aber es ist nicht dasselbe wie Gottes Berufung zu diesen besonderen Vertretern der Schrift, die ich gerade genannt habe. Die Unterschiede der Geschichte zur heutigen Zeit müssen uns also klar sein. Die Stellung des Volkes Gottes Israel war anders und die Art der Offenbarung. Eine Offenbarung, wie wir sie heute eben nicht mehr erleben. Wenn zu euch heute jemand kommt, er sei ein Prophet und er hätte von Gott gehört, ihr müsstet dies und das machen, glaubt ihm nicht. Und wenn uns diese Unterschiede klar sind, dann können wir uns anschauen, wie relevant der Abschnitt für uns heute ist. Die Relevanz in der heutigen Zeit. Zuerst ist einmal Gottes Gerechtigkeit relevant. Gottes Gerechtigkeit ist natürlich von Relevanz. Und wir haben zu Beginn des Gottesdienstes gehört, im Psalm 99, da heißt es, der Herr regiert als König und weiter loben sollen sie deinen Namen, den großen und furchtgebietenden. Heilig ist er und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Und weiter haben wir in dem Psalm gehört, dass Gott mit Mose und Aaron und Samuel gesprochen hat. Herr, du hast sie erhört. Du warst ihnen ein vergebender Gott, doch auch ein Rächer ihrer Missetat. Gottes Gerechtigkeit ist relevant. Also auch gegenüber den Glaubenshelden hat Gott Vergebung gezeigt und gleichzeitig auch Strafe für Verfehlungen. Wie sollte er es mit seinem Volk und den Anführern des Volkes anders machen? Auch sie erhalten Vergebung und Strafe. Welche Strafe die zu dieser Zeit herrschende Generation von Königen bekommt, das haben wir eben schon in den Versen 5 bis 10 gelesen. Die Strafe ist eine vollständige Vernichtung der Familie Ahabs, des Königs, der schlimmer als alle anderen Könige des Volkes Gottes, das Volk Gottes zu Götzen hingeführt hat. Nun, Ahab war aber zu diesem Zeitpunkt schon einige Zeit tot. Doch die Vernichtung seiner Familie war durch Gott angekündigt. Denn nachdem Ahab den Weinberg von Naboth genommen hatte, 1. Könige 21, Vers 21, da sagt ihm Gott, siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel, weil Ahab dem Naboth den Weinberg genommen hat. Doch hat diese Strafe, die jetzt gerade angekündigt ist, gar nicht stattgefunden zu dem Zeitpunkt, weil Ahab nach der Ankündigung Reue gezeigt hat. Und dann steht in Vers 27, als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Und da fand Ahab Gnade. Doch die Gerechtigkeit Gottes sollte dann erst vollstreckt werden, als Ahab tot war und das Gericht sollte seinen Sohn erleben. Joram war Ahabs Sohn und er war jetzt König von Israel und Gott würde an ihm und seinen Nachkommen das Gericht vollziehen. In Vers 7 und 8 und 9, da steht es, da spricht Gott, so will ich das Blut der Propheten rächen. Ich will von Ahab alles ausrotten, was männlich ist. Ich will das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobeams. Das war der Auftrag, den Jehu hatte. Aber Gott war hier der Handelnde, weil seine Gerechtigkeit relevant ist. Gott muss und will Sünde richten. Sünder werden in Ewigkeit gerichtet, außer sie bereuen ihre Schuld und wenden sich dem Kreuz zu, dem Kreuz an dem Christus für unsere Schuld bezahlt hat. Doch Vergebung bedeutet nicht, dass es keine Strafe gibt. Gerechtigkeit verlangt, dass für Sünde bezahlt wird. Gott vergibt Sündern, da er Christus an unserer Statt gestraft hat. Die Gerechtigkeit Gottes ist relevant. Und genauso ist Gottes Wort relevant. Wir lesen in Kapitel 9, ab Vers 11. Als nun Jehu zu den Knechten seines Herrn herausging, sprach man zu ihm: Bedeutet es Friede? Warum ist dieser Verrückte zu dir gekommen? Er sprach zu ihnen: Ihr kennt doch den Mann und seine Rede. Sie sprachen: Das ist nicht wahr. Sag es uns doch. Da sprach er: So und so hat er mit mir geredet und gesagt: So spricht der Herr. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen, und sie stießen in das Schofarhorn und riefen: Jehu ist König geworden. Das war jetzt im Grunde etwas irritierend, wie Jehu über seine Begegnungen mit dem Prophetenjünger berichtet. Man bekommt den Eindruck, dass er es entweder selbst nicht glauben kann, was ihm gerade passiert ist, oder dass er den Propheten nicht ernst nimmt, sondern ihn ja sogar lächerlich macht. Doch dann lassen seine Männer nicht locker und er erzählt ihnen alles, und abschließend untermauert er das Gesagte mit: So spricht der Herr. Und dadurch verändert sich das Verhalten der Männer schlagartig, denn dass ein Prophetenjünger Gottes Wort spricht, das konnten sie sich schon vorstellen. Was ist hier also passiert? Gott nimmt aktiv Einfluss auf die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit. Gott setzt sich über einen Krieg hinweg, der gerade zwischen Israel und Aram tobte. Der spielte gar keine Rolle mehr, dieser Krieg. Gott setzt sich über den aktuellen Machthaber hinweg und gibt den Auftrag, den König zu töten. Und Gott setzt sich auch darüber hinweg, dass seine Diener und seine Propheten nicht von allen ernst genommen werden, sondern verlacht werden. Und wie macht er das alles? Er spricht. Jehu gibt der Anweisung durch sein gesprochenes Wort. Allerdings hat er diese Anweisung schon viele Jahre vorher seinen Propheten gegeben, und die hatten den Auftrag, zur gegebenen Zeit auszuführen und aufzuschreiben. Gottes Wort ist relevant. Und so ist es auch heute. Wir haben in der Bibel sein aufgeschriebenes Wort, und Jesus Christus als das Wort Gottes ist in diese Welt gekommen. Johannes 1, Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Aber trotzdem wurde Christus verlacht und verhöhnt, als er am Kreuz hing. Also nicht nur der Prophetenjünger, sondern Jesus selbst hat Hohn und Spott empfangen. Und doch haben sie Gottes Wort gesprochen, und Gottes Wort hat sich als wahr gezeigt. Also lassen wir uns auch nicht einschüchtern, wenn wir als Zeugen von Gottes Wort auftreten und nicht ernst genommen werden. Wir müssen uns daran erinnern, dass es eben für viele Menschen schwierig ist, das Evangelium anzunehmen. Ihre eigene Sünde steht ihnen im Weg. Die Botschaft des Evangeliums erreicht die Herzen der Menschen durch Gottes Geist und nicht durch unsere Souveränität und unsere Argumentation. Und das Wort Gottes wirkt, wie wir hier in unserem Abschnitt sehen. Die Männer Jehus werden vom Wort Gottes erfasst, und dann handelten sie danach. Wir lesen weiter in 9, Vers 14. Und so machte Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis, eine Verschwörung gegen Joram. Joram aber hatte mit ganz Israel in Ramoth in Gilead gegen Hazael, den König von Aram, Wache gehalten. Aber der König Joram war wieder umgekehrt, um sich in Jezreel heilen zu lassen von den Wunden, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Und Jehu sprach: Wenn es euch recht ist, so soll niemand aus der Stadt entfliehen, um hinzugehen und es in Jezreel zu berichten. Und Jehu ritt nach Jezreel, denn Joram lag dort, Und auch war Ahasja, der König von Juda, herabgekommen, um Joram zu besuchen. Jehu zog also los mit seinen Männern nach Jezreel, wo König Joram von Israel sich von seinen Verletzungen aus dem Kampf mit den Aramäern erholte. Und der König sah ihn kommen und schickte ihm mehrere Boten entgegen und die fragten: Kommst du in Frieden? Aber er gab keine Antwort und sie mussten sich nur seinem Tross anschließen. Aber an dem Tempo, mit dem Jehu gekommen ist, konnten sie in Jezreel schon erkennen: Okay, das muss Jehu sein. Also er muss eine sehr charakteristische Art gehabt haben, sich fortzubewegen. Jedenfalls konnte man aus der Entfernung schon, bevor man die Gesichter erkennen konnte, an der Fortbewegung sehen: Okay, da kommt Jehu. So, und dann sagt Joram zu seinen Leuten, Vers 21, spanne an. Und man spannte seinen Streitwagen an und sie zogen aus. Joram, der König von Israel, und Ahasja, der König von Juda. Jeder auf seinem Streitwagen. Und sie fuhren Jehu entgegen. Und sie trafen ihn auf dem Acker Nabots des Jezreeliten. Sehr passend, dass sie jetzt ausgerechnet auf diesem Acker sind. Und als nun Joram den Jehu sah, Vers 22, da sprach er: Jehu, bedeutet's Friede? Er aber sprach: Was Friede? Bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isabel? Und jetzt steigen wir in den dritten Punkt ein. Anbetung Gottes ist relevant. Jehu klagt also die Hurereien an, die in Israel geschehen sind. Und hier sind es in erster Linie die Götzenanbetung und der Baalskult mit sexuell-kultischen Praktiken, die Isabel durch ihren Mann Ahab eingeführt hat. Götzendienst und kultische Praktiken waren eben gang und gäbe in Israel zu dem Zeitpunkt. Die echte Anbetung Gottes war dagegen die Ausnahme. Doch für Gott ist die Anbetung natürlich relevant. Und das war der Auftrag, den die Israeliten hatten. Sie waren aus ihrem Land, sie waren aus Ägypten herausgekommen, sie waren in das gelobte Land gekommen und sie waren Gottes Volk. Und ihr Auftrag war, Gott anzubeten. Und deshalb wurden eben die bestraft, die das Volk verführten, die das Volk eben von Gott wegführten. Und die Anbetung Gottes ist auch der Auftrag an seine Gemeinde in unserem Land. Also wir sind aufgefordert, Gott anzubeten, denn Anbetung ist für ihn relevant. Deshalb treffen wir uns zum Gottesdienst und beten ihn an im Gottesdienst. Das ist der Auftrag an die Nachfolger Christi in allen Ländern. Und die, die sein Volk verführen, werden auch heute ihrer Strafe nicht entgehen. Aber da müssen wir uns nicht drum kümmern, das können wir Gott überlassen. Jeder Einzelne ist aufgefordert zur Anbetung Gottes und dazu, die Götzen aus seinem Leben zu verbannen. Darum dürfen wir uns kümmern, dass wir eben schauen, beten wir Gott an? Wie beten wir Gott an? Gott nimmt Anbetung ernst. Und wir beten alle jemanden an oder etwas und wir müssen uns eben fragen, wer ist mein Gott? Das ist die wichtigste Frage, die jeder von uns beantworten muss. Und wir leben in einer Welt, in der alle möglichen Götzen angebetet werden. Aktuell dürfen wir sicher von einer Art Klimareligion sprechen. Wir müssen eben auch sehen, dass Selbstverwirklichung in allen seinen Varianten eigentlich das wichtigste Thema ist, das wir in den Medien finden. Meistens dreht sich auch unser Leben, auch als Christen, dreht sich unser Leben um uns selbst. Wir achten auf die Anerkennung, die wir bekommen in der Familie, bei Freunden, in der Gemeinde. Wir achten auf unsere berufliche Entwicklung. Wir achten auf unseren materiellen Wohlstand, auf die Schönheit unseres Körpers, wälzen Ernährungsberater, machen Fitnessprogramme. Wir haben vielleicht Hobbys, die uns sehr wichtig sind. Sexuelle Praktiken sind heute nicht unbedingt kultisch, aber Hurerei und Ehebruch sind Gott trotzdem zuwider. Aber warum ist das wohl so, dass wir eben unseren Bedürfnissen so hinterherrennen. Gerade in diesem Abschnitt, wo Jehu im Nächsten im Grunde alle umbringt, da kommt ständig die Frage nach Frieden. Kommst du in Frieden? Es geht eben um den Frieden. Und Jehu wird es immer wieder gefragt, bringst du Frieden? Doch welchen Frieden könnte Jehu bringen? Welchen Frieden könnte uns irgendein Mensch bringen? Wir brauchen einen Frieden, der tiefer geht als die bloße Beseitigung äußerer Bedrohungen des Friedens. Wir brauchen eine Reinigung im Innern unseres Herzens. Und dann müssen wir uns nicht mehr um Anerkennung sorgen. Dann finden wir Frieden. Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu bringen. Und er verspricht uns Frieden für die Zukunft, wenn er nochmals wiederkommt. Wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Wenden wir uns ab von unserem Götzendienst, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Und erleben wir Frieden, wenn wir Christus als unseren Herrn und höchsten Schatz unseres Herzens anerkennen. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht, spricht Jesus. Dahin kommen wir in der Anbetung Gottes und wenn wir uns eben von unserem Götzendienst lossagen. Die Könige Ahab und Joram und Ahasja und auch Isabel haben das Volk von der Anbetung Gottes weggeführt. Und gleichzeitig haben sie auch seine Kinder leiden lassen. Bin ich beim vierten Unterpunkt. Das Leiden der Kinder Gottes ist relevant für Gott. Nachdem Jehu jetzt also bekannt hatte, warum er gekommen war, beginnt konkret der Vollzug der Strafe. Wir lesen ab Vers 23. Die waren also beide angekommen, die beiden Könige, Joram und Ahasja, und standen Jehu gegenüber. Und da wandte sich Joram zur Flucht und sprach zu Ahasja: Verrat, Ahasja! Aber Jehu nahm den Bogen in die Hand und schoss Joram zwischen die Schultern, sodass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er in seinen Streitwagen sank. Und Jehu sprach zu Bidekar, seinem Wagenkämpfer: Nimm ihn und wirf ihn auf das Ackerfeld Nabots des Jezreeliten. Denn denke daran, wie wir, ich und du, nebeneinander hinter seinem Vater Ahab herritten, als der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Fürwahr, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gestern gesehen, spricht der Herr. Und ich werde es dir auf diesem Acker vergelten, spricht der Herr. So nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn. So wie es gegenüber Elia, also vor vielen Jahren, angekündigt wurde, stirbt Ahasja, der Sohn von Ahab, auf dem Acker von Nabot. Und Nabot war aufgrund der Landverheißung Gottes nicht bereit, das Land, das er quasi von Gott erhalten hatte, für den König aufzugeben. Und jetzt wird eben auf seinem Acker das Gericht am Hause Ahab vollstreckt. Gott vergisst das Leiden seiner Kinder nicht. Diese Zusage, die hat er schon in 2. Mose, also im Alten Testament. 2. Mose 3, ab Vers 7, der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. Und im Neuen Testament formuliert Paulus es so in Römer 12: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott sorgt für Gerechtigkeit und bestraft die, die seine Kinder verführen und leiden lassen. Und so geht der Feldzug von Jehu weiter. Als nächstes ist Ahasja dran, der König von Juda. Er scheint eigentlich eher zufällig an diesem Ort zu sein. denn eigentlich gehört er nach Jerusalem, doch tatsächlich war er eben auch ein König, der sein Volk verführt hat. Wir haben das in 2. Chronik recht ausführlich gehört. Ihr habt gesehen, das ist ungefähr die Parallele, der parallele Bericht zu dem, was unser Bibelabschnitt jetzt ist. Aber es wird noch ein bisschen mehr auf Ahasja eingegangen und dass er eben auch das Volk verführt hat. Und jetzt ist er nun genau da, wo Jehu den Auftrag hat, Ahabs Sohn umzubringen, die Familie auszulöschen. Und Ahasja steht zufällig daneben, aber es ist eben kein Zufall. Er ist nicht zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort, sondern er kam zu dem Gericht, das Gott für ihn vorgesehen hatte. Jehu zog dann weiter nach Jezreel und da wartete Isabel, die dann auf Geheiß von Jehu von zwei ihrer Diener aus dem Fenster geworfen wurde. Und mit ihr geschah dann das, was Elia gegenüber Ahab angekündigt hatte. 1. Könige 21, Vers 23. Und auch über Isabel redete der Herr und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Ist in unserem Abschnitt noch ein bisschen genauer beschrieben. Lest einfach die beiden Kapitel später noch einmal durch, weil wir nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Das Gericht über die Herrschenden, die Gottes Kinder haben leiden lassen, ist insoweit erfüllt. Auch heute dürfen wir darauf vertrauen, dass es für Gott relevant ist, ob seine Kinder leiden. Hier in diesem Land erleben wir ja, das Leiden wirklich nur im Kleinen. Wobei, wenn wir davon betroffen sind, dann erscheint es uns natürlich auch groß, wenn wir gemobbt oder benachteiligt werden, dann ist das übel. Aber über die Jahrhunderte und heute noch werden Menschen um das Wort Gottes willen und um ihr Bekenntnis zu Jesus Christus hin verfolgt. Sie werden eingesperrt, sie werden gequält und getötet. In islamischen Ländern, in China, in Nordkorea, in vielen afrikanischen Ländern werden Christen verfolgt. Runhild und Fritz geben uns monatlich einen Bericht dazu, was eben in der Welt tatsächlich passiert, was eben in unseren Medien im Grunde überhaupt keine Rolle spielt. In vielen Ländern herrscht Verfolgung und von hier aus können wir für die verfolgten Geschwister in erster Linie eigentlich nur beten. In Gottes Wort finden diese Geschwister und finden auch wir Zusagen, dass für Gott die Notlagen seines Volkes relevant sind. Sicher im heutigen Abschnitt, in dem Gericht an den Verführern vollstreckt wird, aber auch in der Offenbarung von Johannes, im Offenbarung des Johannes, im Kapitel 6, Vers 9 folgende, lesen wir davon. Und da lesen wir, dass Nachfolger Christi verfolgt, aber auch, dass sie versorgt werden, und dass es noch eine kleine Zeit dauern wird, bis das Gericht über die Verfolger kommt. Und einige Kapitel weiter in der Offenbarung ist es dann soweit. Offenbarung 19, Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Das heißt, da findet das Gericht statt für die, die verfolgt werden, die werden gerecht und die, die sie verfolgen, die werden eben ja, ihrer gerechten Verurteilung nicht entgehen. Da kommt es zu dem Gericht für die Verfolger. Bei der großen Hure handelt es sich jetzt in dem Fall nicht um Isabel, auch wenn die Beschreibung durchaus passt. Die Ankündigung geht natürlich deutlich darüber hinaus. In Kapitel 10 lesen wir dann, wie Jehu alle 70 Söhne Ahabs tötete und deren Köpfe vor den Toren Jezreels aufstapeln ließ. Und am nächsten Tag hielt er eine Rede vor dem Volk, damit er die Unterstützung vom Volk bekommt. 2. Könige 10, ab Vers 10. Und am Morgen, als er hinausging, trat er hin und sprach zu dem ganzen Volk, ihr seid gerecht. Siehe, ich habe gegen meinen Herrn eine Verschwörung gemacht und ihn umgebracht. Aber wer hat diese alle, und da zeigte er dann eben auf die Köpfe der 70, wer hat diese alle erschlagen? So erkennt nun, dass kein Wort des Herrn auf die Erde gefallen ist, dass der Herr gegen das Haus Ahab geredet hat, sondern der Herr hat getan, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat. Jehu hat die bisherigen Machthaber getötet, aber jetzt braucht er noch die Anerkennung und die Akzeptanz vom Volk. Und da versucht er jetzt rhetorisch geschickt noch einmal die Legitimation für das Blutbad aus dem Auftrag des Herrn herzuleiten. Wer aber hat alle diese erschlagen? Und die rhetorische Antwort, dass es quasi Gott war, ist nicht ganz falsch, aber ist auch nicht ganz richtig. Jehu ist hier nicht ganz ehrlich und er nutzt die Situation für seine eigene Sache. Und damit kommen wir eben auch zu dem nächsten Punkt. Deine Herzenshaltung ist relevant. Die Leute von Jezreel hat Jehu hinter sich gebracht. Und so macht er sich auf dem Weg nach Samaria, um auch dort die Unterstützung und Anerkennung des Volkes zu bekommen. Auf dem Weg dorthin begegnet er den 42 Brüdern Ahasjas, die er dann ebenfalls tötet. Und hier scheint er allerdings über seinen Auftrag hinauszuschießen. Denn es ist nicht ganz klar, warum er sie überhaupt umbringt. Das war nicht Teil des Auftrags. Vielleicht wegen der verwandtschaftlichen Verhältnisse zu Ahab, weil Athalia, die Tochter Ahabs, war die Mutter von Ahasja und damit eventuell verbundenen Thronansprüchen. In den Prophetien von Elia und Elisa war jedenfalls nicht die Rede davon, dass das Gericht auch auf die Nachkommen von Ahasja ausgeweitet werden sollte. Weil das war ja die Königslinie von David. Und in Hosea wird die Tat Jehus ausdrücklich verworfen und ihm dafür Gericht angezeigt. Hosea 1, Vers 4, da geht es darum, dass Hosea seinen Kindern Namen geben muss. Und dieses Kind bekommt nun den Namen Jezreel. Der Herr aber sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel, denn in kurzem werde ich das in Jezreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Also hier ist eine ganz klare Aussage, dass eben das nicht in Ordnung war. Jehu ist hier also von seinem Auftrag abgewichen, aber dann macht er eben weiter mit seinem Gericht in Samaria, 10 Vers 17, und als er nach Samaria kam, schlug er alles, was von Ahab in Samaria noch übrig war, bis er ihn vertilgt hatte, gemäß dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte. Das gehörte jetzt wieder zu seinem Auftrag. Allerdings aus unserer heutigen Sicht auch eine sehr grausame Unternehmung, zu der Jehu beauftragt war. Da drängt sich für uns dann auch nochmal die Frage auf, warum Gott zu so grausamen Mitteln greifen musste, um Gerechtigkeit durchzusetzen. Nun, erstens verwendet Gott keine sterilen Instrumente. Er lässt seine Pläne durch unvollkommene Menschen ausführen. Das begleitet uns durch die ganze Bibel, dass er Menschen seinen souveränen Plan ausführen lässt. Und zweitens ist es natürlich total schwierig, ein Gericht in einer Form zu vollstrecken, die angenehm ist. Denken wir nur daran, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir haben schon viele Berichte darüber gehört, welche Qual es ist, am Kreuz zu sterben, wie der Körper da quasi zerrissen wird. Und insofern ist Gericht immer etwas Grausames. Und klar ist auch, wenn Christus das nächste Mal auf diese Welt kommt, um das Gericht zu vollführen, das jüngste Gericht, dann wird es ebenfalls kein Zuckerschlecken für die Gerichteten. In Hebräer 10, Vers 31 heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Zuletzt knöpft sich Jehu auf seinem Kreuzzug die Baalspriester vor. Mit einer List lässt er die Baalspriester des ganzen Landes zusammenkommen und niedermetzeln. Und die Vernichtung des Baalskultes im Lande war einerseits löblich und hatte sich auch ein Vorbild in Elia, der in 1. Könige 18 eben auch diesen Kampf mit dem Baalspriester hatte. Und da sind 400 Baalspriester gestorben. Und machte Jehu eben etwas Vergleichbares. Er ließ alle Baalspriester des Landes zusammenkommen Und auch hier war die Vernichtung des Baalskultes nicht ausdrücklich im Auftrag enthalten. Es mögen also wieder eigene Beweggründe Jehu getrieben haben, denn wenn es um die treue Nachfolge des Herrn ging, dann war er eben im Folgenden auch nicht so konsequent. Da heißt es in 10, Vers 28, so vertilgte Jehu den Baal aus Israel, das war gut, aber von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte, ließ Jehu nicht, nämlich von den goldenen Kälbern in Bethel und von Dan. Wäre es ihm also um Gott gegangen bei der Vernichtung der Baalspriester, dann hätte er die goldenen Kälber ebenfalls abgeschafft. Doch das hat er eben nicht gemacht. Gründe werden uns jetzt dafür nicht genannt, aber es müssen Gründe gewesen sein, die eben den Interessen Jehus gedient haben. Und da war er nicht darauf aus, wie kann ich Gott am besten dienen. Abschließend gibt uns die Bibel sogar eine Bewertung der Taten Jehus. Ab Vers 30, 10 Vers 30. Doch sprach der Herr zu Jehu, weil du dich gut gehalten hast und getan hast, was recht ist in meinen Augen, weil du am Haus Ahabs gehandelt hast nach allem, was in meinem Herzen war, so sollen Nachkommen von dir bis ins vierte Glied auf dem Thron Israels sitzen. Weil Jehu achtete nicht darauf, von ganzem Herzen nach dem Gesetz des Herrn, des Gottes Israel zu wandeln, denn er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, mit denen er Israel verführt hatte. Er hat also einiges richtig gemacht. Er hat die Königslinie von Ahab ausgelöscht. Er hat den Baalskult vernichtet. Dafür wird er belohnt. Königslinie bis ins vierte Glied. Doch tatsächlich hat er Israel dann eigentlich nur auf den Stand von vor Ahab gesetzt. Denn er hat eben diese goldenen Kälber nicht zerstört. Immerhin wird Jehu das Nordreich 28 Jahre lang regieren, aber in seiner Regierungszeit und dann eben auch in der Zeit seiner Söhne wird sich das Territorium des Reiches immer weiter verkleinern. Vers 32, zu jener Zeit fing der Herr an, Israel zu schmälern, denn Hazael, der Aramäerkönig, schlug sie an allen Grenzen Israels. Gott verwendet Menschen, um seine Pläne umzusetzen, so wie hier mit Jehu. Aber diese Menschen sind immer noch Sünder und selbstsüchtig und mögen einerseits den Dienst ausführen, aber andererseits verfolgen sie immer eigene Pläne, anstatt allein auf den Herrn ausgerichtet zu sein. Jehu befolgt Gottes Auftrag und vernichtet Ahabs Königslinie und gleichzeitig betet er aber die goldenen Kälber an. Während der ganzen Zeit verfolgt Jehu eigene Ziele. Es geht ihm um die Festigung seiner Macht, um politische Position. Anstatt auf Gott zu vertrauen, der ihm so vieles ermöglicht hat, der offensichtlich auch die Machtverhältnisse in Israel und Juda steuert, macht Jehu sein eigenes Ding. Das Herz von Jehu ist nicht bei Gott. Und hier sollten wir hellhörig werden. Wem ist unser Herz zugeneigt? Gehört unser Herz Gott? Oder haben wir auch eigene Interessen, selbst wenn wir Gott in der Gemeinde oder an anderen Orten dienen? Wenn wir einen Dienst für den Herrn ausführen, machen wir das für seine Ehre oder suchen wir dabei unsere Ehre? Was motiviert uns, wenn wir von Gott erzählen? Verteidigen wir unsere Ehre, weil Menschen wissen, dass wir Christen sind? Oder verteidigen wir das Evangelium von Jesus Christus? Verteidigen wir Gottes Ehre? Jehu hat Israel gereinigt, aber sein Herz hat er nicht gereinigt. Wie können wir bei uns diesen Fehler von Jehu vermeiden? Wir müssen die verwandelnde Gnade Jesu erfahren. Paulus zum Beispiel, der war früher eifrig, Christen zu verfolgen. Und er dachte, damit Gott zu dienen. Aber dann erlebte er eine Bekehrung zu Christus. Und diese Bekehrung brachte ihn dazu, nur Christus nachzufolgen. Das ist es, was wir brauchen. Eifer für Christus über allem. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Das Kommen Christi ist relevant. Jehu wurde von Gott beauftragt, das Gericht an Ahab und seinen Nachkommen zu vollstrecken. Und wir haben gesehen, dass Jehu vieles richtig gemacht hat, aber am Ende doch nicht mit ganzem Herzen Gott gedient hat, sondern er hatte seine eigene Agenda. Später hat Gott dann einen Menschen geschickt, der ihm mit ganzem Herzen gedient hat und selbstlos sein Leben, das ohne Sünde war, in den Dienst Gottes gestellt hat. Und das war sein Sohn Jesus Christus, der seinem Vater dient. Und so ist dieser Sohn zum Erlöser geworden. Jesus Christus ist am Kreuz für uns gestorben. Mit seinem ersten Kommen haben wir die Verheißung bekommen, dass wir als Sünder gerecht werden, weil Christus unsere Schuld trägt. Er ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten seines Vaters. Und sein Opfer wirkt zur Bezahlung unserer Schuld vor Gott. Durch Glauben dürfen wir sein Opfer in Anspruch nehmen und er bringt uns den Frieden, der uns davon befreit, für unsere eigene Ehre kämpfen zu müssen. Und Christus wird ein zweites Mal kommen. Das Gericht bei denen vollstrecken, die seine Gnade in dieser Welt nicht angenommen haben. Und die Strafe wird nicht leichter sein als für Ahab und seine Nachkommen. In Offenbarung 19 ist das so angekündigt, ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Hier ist Jesus als König und Richter beschrieben. Und damit haben wir auch einen Bogen geschlossen zu dem Anfang des Gottesdienstes, zu dem Psalm 99, denn da hieß es, der Herr regiert als König. Und ja, so verstehen wir jetzt vielleicht, warum ja, das Gericht an Ahab eben auch heute noch für uns relevant ist. Amen.